DW Menschen und Märkte.
Gefahr für Winterkorn und Co. Ein Audi-Manager packt jetzt aus in Sachen Dieselgate. Die ersten 100 Tage des französischen Präsidenten Macron. Was hat er bis jetzt erreicht? Wahlkampf oder echtes Interesse? Die Politik entdeckt die Spielemesse Gamescom in Köln. Und zum Schluss verraten wir Ihnen, welches Land die Chance hat, dieses Jahr nach Spanien zum Urlaubsland Nummer 2 bei den Deutschen zu werden. Dies und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Herzlich willkommen. Seit mehreren Wochen sitzt in München ein ehemaliger Audi-Ingenieur in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, maßgeblich am Dieselbetrug beteiligt gewesen zu sein. Der Mann ist zunehmend verzweifelt und packt nun umfassend aus. Auf 28 Seiten hat er nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung dargelegt, was jetzige und frühere Audi-Vorstände schon seit 2006 vom Dieselbetrug wussten. Wenn das stimmt, was er sagt, dann könnten seine Aussagen Martin Winterkorn, Rupert Stadler und Co. zum Verhängnis werden. Peter Hornung.
Es geht um Sitzungen, Vorträge und E-Mails. Auf 28 Seiten hat Giovanni P. offengelegt, was seine Chefs seinen Angaben zufolge von Abgasproblemen und Softwaremanipulationen wussten. Eine Liste mit 44 Vorgängen von März 2006 bis Juli 2014, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Das Thema: die Probleme mit den Zusatztanks mit der Harnstofflösung AdBlue, die Abgase von Stickoxiden reinigen soll. Ein Name, der dabei schon früh auftaucht, ist der von Martin Winterkorn, bis 2007 Audi-Chef, danach Vorstandsvorsitzender des gesamten VW-Konzerns. Als solcher hatte er sich im September 2015 als Aufklärer präsentiert.
Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
Glaubt man Giovanni P., dann sei Winterkorn schon im Oktober 2006 klar gewesen, dass die AdBlue-Tanks für eine effektive Abgasreinigung zu klein waren. Die Tanks hätten in Europa generell nicht und in den USA nicht in allen Fällen ausgereicht, steht schon auf Seite 2 der Chronologie. Die zu kleinen Tanks aber erforderten zwangsläufig eine Lösung. Das AdBlue wurde sparsamer dosiert, die Abgasreinigung damit reduziert. Das aber war illegal. Auch der von Rupert Stadler, Winterkorns Nachfolger als Audi-Chef, geleitete Vorstand habe das Problem gekannt, dass die Abgasreinigung nicht richtig funktionierte und die strengen Grenzwerte in den USA nicht eingehalten werden konnten. Wie Winterkorn auch, hat Stadler immer wieder erklärt, er habe von Manipulation nichts gewusst. Noch in diesem Frühjahr sagte er:
Wir Audianer treten mit aller Entschlossenheit dafür ein, dass so etwas wie die Dieselaffäre bei uns nie wieder passiert. Und deshalb schreiben wir uns auf die Fahnen, dass wir Vertrauen bei den Behörden und den Kunden zurückgewinnen und auf eine solide Grundlage stellen, dass Recht und Moral oberster Maßstab unseres Handels sind und dass wir für Transparenz, Ehrlichkeit und für Verlässlichkeit stehen.
Giovanni P.'s Liste spricht eine andere Sprache. Demnach sei Stadler wiederholt über das AdBlue-Problem informiert worden, so in den Jahren 2010 und 2012. Und auch weitere Führungskräfte bei VW und Audi sollen Bescheid gewusst haben. Die Aussagen von P. würden derzeit geprüft, so die Münchner Staatsanwaltschaft. Ihm selbst wird die Teilnahme am Dieselbetrug vorgeworfen. Unklar ist, ob die neuen Vorwürfe tatsächlich reichen, um gegen Winterkorn, Stadler und Co. zu ermitteln. Möglich wäre auch ein Bußgeld gegen die Vorstandsmitglieder, sofern sie ihre Amtspflichten verletzt hätten. Das wiederum könnte zu Schadensersatzforderungen von Audi führen. Ein solches Bußgeldverfahren gegen den Vorstand läuft zwar bereits, es richtet sich aber bislang noch gegen keinen Manager namentlich. Von Volkswagen gibt es zu den Aussagen keinen Kommentar. Wie zuletzt fast immer verweist der Konzern auf die laufenden Ermittlungen.
Der amerikanische Präsident Trump und der türkische Präsident Erdogan eilen von einer Eskalationsstufe zur nächsten. Sie lösen damit immer mehr Entsetzen bei uns aus, auch an der Börse, denn politische Risiken spielen eine große Rolle für die Finanzprofis. Es gibt aber auch noch Hoffnungsträger. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist seit 100 Tagen im Amt. Mit seiner Wahl atmeten Börsianer damals auf. Und Macron hat sich sofort an die Arbeit gemacht. Was hat er bis jetzt erreicht? Wie wichtig ist der französische Präsident für die Börsen, gerade in diesen turbulenten Tagen? Dieter Rick berichtet.
Begeisterung war bei vielen Menschen die Reaktion auf die Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten. Inzwischen ist Ernüchterung eingezogen. Nur noch 36% der Franzosen sind mit der Arbeit ihres Präsidenten zufrieden. Ein miserabler Wert im Vergleich zu den Vorgängern im Amt. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING DiBa, hat dafür eine ganz einfache Erklärung.
Das Kurzfazit, eher 100 Tage Macron, ist geprägt von viel zu hohen Erwartungen. Und jetzt ist er auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht worden. Es war auch geprägt von politischen Anfängerfehlern. Also er hat wirklich einige Fehler gemacht beim Durchführen von Gesetzestexten.
Dennoch hat Macron einiges von dem abgearbeitet, was er im Wahlkampf angekündigt hatte. Er hat einige Subventionen zurückgefahren, einen Ethikkodex für Beamte und Abgeordnete etabliert, der Vorteilsnahme und Bereicherung verhindern soll, den Verteidigungshaushalt reduziert und eine Arbeitsmarktreform eingeleitet. Das ist für Ulrich Carter, Chefvolkswirt der Deka Bank, besonders wichtig, weil starre Arbeitsmarktregeln negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben.
Das bedeutet die Möglichkeit für Firmen, Arbeitsplätze abzubauen, wenn sie in der Verwendung nicht notwendig sind, sind sehr, sehr eingeschränkt. Und das hemmt nach allen Erfahrungen auch den Aufbau von Arbeitsplätzen.
Um die wirtschaftliche Dynamik zu steigern, will Präsident Macron die Regeln des Arbeitsmarktes lockern. Er will ihn deregulieren. Macron ist nicht der Erste, der das versucht. Frühere Versuche sind gescheitert bzw. haben zu einem gespaltenen Arbeitsmarkt in Frankreich geführt. Der eine Teil ist sehr flexibel, der andere umso verfestigter. Ob Präsident Macron seine Arbeitsmarktreform tatsächlich durchsetzen kann, ist für Ulrich Carter zwar nicht ausgemacht, aber auch nicht aussichtslos.
Es gab erste Zeichen, auch in den Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, die Macron ja systematisch vor Verabschiedung des Gesetzesentwurfs eben gemacht hat. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, es besteht Hoffnung, dass die Franzosen zu einem stärkeren Reformerfolg kommen. Aber wie gesagt, das wird der Herbst zeigen.
Nach Ansicht von Ulrich Carter von der Deka Bank krankt die französische Wirtschaft außerdem daran, dass der Staatsanteil an Unternehmen zu hoch ist, dass zu wenig investiert wird und die Steuerbelastung für Unternehmen zu drückend ist.
Vor diesem Hintergrund wäre eine Zäsur, ein Aufbruch in eine neue wirtschaftspolitische Richtung eigentlich das Notwendige. Das ist allerdings bisher noch nicht zu sehen.
Zu sehen ist für Carsten Pschesky von der ING DiBa aber nach wie vor die positive Haltung Macrons zu Europa und zum Euro. Und da hat der Wirtschaftsexperte für die Zeit nach den ersten 100 Tagen noch so einige Erwartungen.
Man sieht auch, dass Macron jetzt eigentlich in den letzten Wochen, auch in seinen ersten Tagen, eigentlich nicht viel mehr zu Europa gesagt hat, weil er selber weiß, er muss erstmal national liefern, er muss erstmal ein paar Reformen in Frankreich durchsetzen, er muss zeigen, dass es wirklich ihm auch wieder gelingt, um Frankreich auf Vordermann zu bekommen, bevor er dann Deutschland wirklich auf Augenhöhe treffen kann in Brüssel auf der europäischen Ebene.
Und damit bei den Menschen vielleicht auch wieder ein bisschen Begeisterung erzeugt.
Die Kölner Gamescom ist die weltgrößte Besuchermesse für Computer- und Videospiele. Zum ersten Mal wird sie in diesem Jahr von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Und außerdem haben sich die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, Linke, den Grünen und der FDP angesagt. Über die Gamescom, die in diesem Jahr über 330.000 Besucher erwartet, sprach mein Kollege Thomas Kohlmann mit Felix Falk, dem Geschäftsführer des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware, BIU.
Herr Falk, im vergangenen Jahr war Virtual Reality das beherrschende Thema der Gamescom. Wie sieht es in diesem Jahr aus?
Virtual Reality bleibt ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen mit auch anderen Innovationen einen wichtigen Trend, dass das Innovative der Gamesbranche. Gleichzeitig ein weiterer Trend ist das gemeinsame Spielen. Einfach zusammenspielen ist unser Leitthema in diesem Jahr. Und E-Sports ist ein ganz wichtiger Trend und da die immer weitere Professionalisierung.
In diesem Jahr wird die Bundeskanzlerin die Messe eröffnen. Die Politik scheint sich nicht nur wegen des Wahlkampfs stärker für das Thema zu interessieren. Glauben Sie, dass die Politik genug für die Branche und auch für die Zukunft Weichenstellungen tut?
Der Besuch der Bundeskanzlerin und auch der Besuch von vielen anderen Politikern in diesem Jahr, die Generalsekretäre sind da und viele andere, ist ein ganz wichtiges Signal und macht deutlich, wie hoch und wie groß die Bedeutung der Gamesbranche ist und des Gamings als Kulturgut, als Wirtschaftsgut, als Innovationsfaktor. Gleichzeitig tut die deutsche Politik noch nicht genug für die Gamesbranche spezifisch in Deutschland. Denn wir sind zwar glücklich, dass wir das weltweit wichtigste Event hier in Deutschland haben, aber als Entwicklerstandort sind wir einfach noch nicht so gut. Da tun andere Länder deutlich mehr. Wenn wir beispielsweise nach Kanada, nach Frankreich, nach England, Italien, Polen, in andere wichtige Entwicklungsstandorte gucken, dann wird da durch den Staat mit einer spezifischen Entwicklungsförderung etwas dafür getan, dass dieses wichtige Zukunftsmedium auch vor Ort entwickelt und betrieben wird. Auf Bundesebene in Deutschland haben wir 0 €, die bisher in die Entwicklungsförderung gesteckt werden. Da müssen wir also nachholen, weil zum Schluss ist es nicht nur wichtig für das Medium und den Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern es ist auch ein gutes Geschäft. Denn der Finanzminister kriegt für jeden Förder-Euro zusätzliche Steuernahmen, zusätzliche Investitionen. Also es rechnet sich auch für den Staat und es ist eine Frage, ob wir uns als Innovationsstandort so aufstellen wollen, dass wir bei dem wichtigsten Medium auch mitspielen und nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren.
In vielen Bereichen, Stichwort Virtual Reality und neue Grafikstandards, setzt die Branche ja einen gewissen Trend und ist Vorreiter auch für die deutsche Industrie. Stichwort Digitalisierung, Industrie 4.0. Ist das in der Vergangenheit auch von der Politik zu wenig gesehen worden?
Ich würde es positiv formulieren und sagen, es wird jetzt immer stärker gesehen zum Glück, denn tatsächlich, wie Sie sagen, Industrie 4.0, Virtual Reality ist nur ein Beispiel dafür, dass die Innovation und die Technologien der Games-Branche inzwischen ganz breit auch in anderen Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden. Wenn wir im Automobilsektor schauen, wenn wir bei Simulationen in der Industrie schauen, wenn wir Tourismus, Medizin, Bildung, in allen Segmenten sehen wir, dass genau diese Innovationen eingesetzt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Games-Branche als Vorreiter im eigenen Land auch diese Entwicklung mitbringt und damit andere Wirtschaftsbereichen hilft. Und die Politik sieht das jetzt immer stärker. Deswegen sind wir da guter Dinge, dass da wir doch mehr tun können, dass wir nicht das Rücklicht nur noch sehen von den anderen Standorten auf der Welt.
Das war Felix Falk, Geschäftsführer des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware, im Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Kohlmann. Mehr als 7 Jahre dauert nun die Finanz- und Schuldenkrise in Griechenland schon an. Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor schlecht, aber es gibt Hoffnung. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras hat im vergangenen Monat Staatsanleihen ausgegeben und das Land damit an die internationalen Finanzmärkte zurückgebracht. Viele Griechen träumen von besseren Zeiten. Sie setzen nach wie vor auf den Tourismus. Und es ist tatsächlich gut möglich, dass Griechenland für die Deutschen in diesem Jahr erstmals das Reiseland Nummer 2 nach Spanien wird. Michael Lehmann berichtet.
Der Bootsmotor brummt leise vor sich hin im Hafen von Mastikari. Dazu geht die Sonne glutrot unter am Horizont. Sprachlehrerin Monika aus Bielefeld hat nicht ganz genau mitgezählt, aber ihr 20. Griechenlandurlaub sei das sicher dieses Jahr auf der Insel Kos.
Es gibt nette Pensionen, man muss ein bisschen schauen nach den Flügen und dann kommt man günstig hier runter und findet auch eine nette Unterkunft.
Was lieben die Deutschen so an Griechenland, dass es das Land immer weiter nach oben geschafft hat auf der Hitliste der Reiseländer und dieses Jahr auf Platz 2 hinter Spanien landen könnte? Eva Rembold, urlaubende Lehrerin aus Stuttgart, schwärmt von einer Woche Segeltour mit Eindrücken von ganz unterschiedlichen Inseln.
Wir haben die Leute halt sehr freundlich erlebt und auch die Cafés waren immer gut besucht. Also man hat das Gefühl, die Menschen, die genießen schon das Leben, aber man hat natürlich auch gespürt, dass es für manche, auch gerade für ältere Menschen, oft schwierig ist.
Persönlichen Einblick zu bekommen in ein Krisenland, das seit Jahren mit schlechten Nachrichten Schlagzeilen macht, kein Argument, das gegen Griechenland spricht, sagt die sichtlich erholte Lehrerin.
Man hat auch das Gefühl, dass hier keine Not herrscht. Ja? Also die Menschen, die leben dann damit, was sie haben. Also dann sitzen sie halt mal 2 Stunden an einem Getränk, aber sie gehen trotzdem aus und sie nehmen teil am Leben. Und man hat nicht das Gefühl, dass so ein Mangel herrscht, ja? Oder dass sie irgendwie frustriert sind dadurch.
Auch auf den sogenannten Flüchtlingsinseln in Sichtweite zur Türkei fühlen sich jetzt zur Hochsaison zigtausend deutsche Touristen wohl. Und Monika, die Sprachlehrerin, sagt, die Flüchtlinge hätten ihre Urlaubsfreude nicht geschmälert.
Die Leute hier haben einen freundlich empfangen wie immer. Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Die haben in all den Jahren minimal die Preise ein wenig erhöht. Man kann nach wie vor gut essen, gut trinken. Die Sonnenliegen kosten nach wie vor das Gleiche wie zu Drachenzeiten so ungefähr. Und ich sehe es einfach nur positiv. Man hat die Sicherheit, dass das Wetter gut ist. Man lernt immer so Gleichgesinnte auch kennen oder trifft Leute wieder, die man von den Jahren vorher kennt. Und Ich fahre hier weiterhin.
30 Millionen Gäste, das ist die magische Zahl, auf die Griechenland in diesem Jahr zusteuert. Ein neuer Besucherrekord könnte es werden und bei 13.676 Küstenkilometern gibt es trotz Besucheransturm auch für Ruhesuchende reichlich Platz, um vor größerem Gedränge auszuweichen. Für Jens und Eva könnte es nach Griechenland in diesem Jahr auch im nächsten wieder an die Ägäis gehen.
Was ich mir von den Griechen echt abgeguckt habe, ist, dass sie doch vieles entspannt und sehr pragmatisch angehen. Das wirkt dann manchmal so unorganisiert, schnell und chaotisch, aber unterm Strich funktioniert.
Es war wirklich eine sehr große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also wir hatten da schöne Kontakte und haben das wirklich genossen. Sehr, sehr schönes Land.
Deutsche Urlauber in Griechenland, ein Beitrag von Michael Lehmann. Das war's für heute in unserem Wirtschaftspodcast. Thomas Schmidt in der Technik und Rolf Wenkel am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.